Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herr Ernst, wie weit würden Sie denn gehen, um die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen?
Ich bin 2006 als freiwillig länger Wehrdienstleistender zur Bundeswehr gekommen, weil ich davon überzeugt bin, auch unser Land zu verteidigen, wenn wir es denn müssen. Und das bedeutet natürlich auch, als Soldat kämpfen zu müssen, um den Preis des Lebens, des eigenen Lebens, um andere Menschen zu schützen, um unsere Demokratie, unsere Werte zu schützen und auch Menschen zu schützen, die schwach sind, Minderheiten. Und ich glaube, das ist ein hartes Thema, aber ein Thema, worüber es sich lohnt zu diskutieren.
Und genau das wollen wir gleich noch ein bisschen weiter vertiefen. Zunächst begrüße ich aber erst einmal alle unsere Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Politik-Nerds-Podcast. Wie schön, dass ihr uns auch heute wieder eure Aufmerksamkeit schenkt. Mein Name ist Niklas Kleinrichter. Ich bin einer von vier Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und mein Gast ist heute nicht live hier vor Ort in Hannover, sondern wo sind Sie denn eigentlich gerade?
Ich bin gerade in Berlin in einer Sitzungswoche.
Ich begrüße ganz herzlich Bastian Ernst, seit 2025 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch und Oldenburg-Land und seit diesem Jahr auch der Präsident des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Über die Reservisten wollen wir heute noch etwas ausführlicher reden, denn da tut sich ja gerade eine ganze Menge. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Zielmarke ausgegeben, die Zahl der Reservisten bis 2033 auf 200.000 Männer und Frauen zu erhöhen. Zudem hat er gerade das Reservistenstärkungsgesetz durchs Kabinett gebracht. Zur Einordnung, wir zeichnen diese Folge auf am 7. Juli. Boris Pistorius hat es vor genau einer Woche ins Kabinett eingebracht. Die parlamentarische Beratung beginnt also erst, das nur zur Einordnung, wann wir darüber reden. Nun noch einmal zu Ihnen oder wieder zurück zu Ihnen, Herr Ernst, einmal so zur Heranführung an die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Vielleicht eine ganz allgemeine Frage, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die sich noch nicht so viel mit Bundeswehr und den Reservisten beschäftigt haben. Was ist denn überhaupt ein Reservist und wie wird man das?
Da gibt es mehrere Wege. Ich nenne mal so den klassischen Weg, den man vielleicht kennt und der jetzt auch wieder aktueller wird. Das ist quasi der Reservist, der durch den Wehrdienst kommt. Also jemand, der der Vergangenheit durch die Wehrpflicht, so wie ich 2006, 2007 Wehrdienst geleistet hat und aus der Bundeswehr ausscheidet, kann sich dann bewusst dafür entscheiden, Reservist zu sein. Also als ehemaliger aktiver Soldat dann noch weitere Dienstleistungen, freiwillig damals zu machen. Also man ist dann quasi temporär wieder Soldat. Man macht Übungen, man macht verschiedene Dinge. Die Zeiten sind dann immer auch flexibel. Das können auch ehemalige Zeitsoldaten machen, nicht nur Wehrdienstleistende. Und die anderen sind, es ist die Gruppe der Ungedienten. Das ist jetzt aber etwas neuer. Das sind Menschen, die jetzt gerade auf die Bundeswehr zugehen. Da merken wir tatsächlich auch einen Zuwachs, zum Beispiel im Bereich der Menschen so 50, 40, 45 Jahren, die ihre Kriegsdienstverweigerungsanträge zurückziehen und sagen, hey, ich habe verstanden, es geht hier um was Größeres, ich möchte gerne einen Dienst leisten als Reservist. Das sind dann aber Menschen, die halt erstmal militärisch ausgebildet werden müssen. Das ist dann die Schiene der Ungedienten, denen man die militärischen Grundlagen beibringt und dann sind sie Reservisten, zum Beispiel im Heimatschutz. Kann man sagen, dass jeder, der mal in der Bundeswehr war, auch dann Reservist ist. Ganz grob zusammengefasst.
Ein Ungedienter bin auch ich. Ich habe Zivildienst geleistet, war noch einer der Letzten, der vor der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht dann noch herangezogen wurde. Aber eben, ich habe auch verweigert und habe Zivildienst geleistet. Ich könnte also heute auch zur Bundeswehr gehen und sagen, ich möchte jetzt das zurückziehen und eine Grundausbildung absolvieren.
Richtig, genau.
Und Sie sprechen hier jetzt nicht vorrangig als Bundestagsabgeordneter, sondern als Präsident des Reservistenverbandes. Welche Aufgabe hat denn dieser Verband eigentlich?
Also der Reservistenverband ist ein Verband, der zum einen Zuwendungsmittel aus dem Bundesministerium für Verteidigung kriegt. Also wir kriegen für unsere Arbeit Geld, für die Stellen, die wir haben. Wir haben über das ganze Bundesgebiet hauptamtliche Mitarbeiter. Wir haben eine Geschäftsstelle in Bonn, wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin, ähnlich wie das Bundesministerium für Verteidigung, die auch zwei Dienstsitze haben. Und mit diesen hauptamtlichen Mitarbeitern machen wir im Prinzip die grundlegende Arbeit für den Verband, der ungefähr 110.000 Mitglieder hat. Also wir haben 110.000 Mitglieder in ganz Deutschland, vom Gefreiten bis hin zum Oberst, alles ist dabei. Wir haben auch Generäle und Admiräle als Mitglied. Wir haben aber auch Menschen, die Fördermitglieder sind, also die keinen militärischen Dienstgrad bekleiden, die sich aber der Sache verbunden fühlen. Und man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass wir dort ähnlich wie unsere Parteien unterschiedliche Organisationsebenen haben. Landesverbände, das sind die Bundesländer, und dann geht es runter bis auf die Reservistenkameradschaft. Das ist so die kleinste Zelle, wo dann Veranstaltungen stattfinden. Und das geht dann von politischer Bildung, also im Sinne von sicherheitspolitischer Bildung, aber auch militärische Grundfertigkeiten, Schießen gehen, Sport machen. Das ist ja alles auch mit der Bundeswehr zertifiziert, dass man quasi seine militärische Fitness, seine militärischen Grundfähigkeiten mit dem Verband, der das dann anbietet, gemeinsam macht. Und unsere Aufgabe als Verband ist im Prinzip die Betreuung dieser Reservisten. Bei Reservisten unterscheidet man im Prinzip zwischen zwei Arten von Reservisten. Das sind die Unbeorderten und die Beorderten. Und die Beorderten sind die, die einen Dienstposten haben, die quasi schon eine fest zugeordnete Stelle, nenne ich es mal, haben. Da können sie dann Kraftfahrer sein oder in einem Stab sitzen und verwaltungstechnische Dinge machen, oder sie sind im medizinischen Bereich. Und die Unbeordneten sind im Prinzip die, die sich auf eigene Verantwortung weiterbilden, ob jetzt militärisch oder mit anderen Themen. Und für die sind wir als Verband zum einen Vertretung gegenüber dem Ministerium, aber auch Dienstleister, nenne ich es mal, mit Angeboten, die wir anbieten.
Im April wurden Sie jetzt zum neuen Präsidenten gewählt. Sie sind 39 Jahre jung und dieser Wechsel wurde auch als Neuaufstellung eingeordnet. So kann man das nachlesen. Wieso denn das? Wieso hat man sich überlegt, der Reservistenverband braucht jetzt eine Neuaufstellung?
Also zum einen bin ich mit Abstand der jüngste Präsident in der Geschichte des Verbandes. Ich habe auch zwei Stellvertreter. Das ist der Kollege der CSU, Ralf Edelhäuser, und der Kollege der SPD, der Esra Limbacher. Und der Esra Limbacher ist sogar noch jünger wie ich. Das glaubt man gar nicht, aber das geht auch noch. Und der Kollege Edelhäuser, der es jetzt schon ein Jahr gemacht hat, ist jetzt halt schon ein bisschen länger dabei. Aber wir beide sind auch die Neuen. Und im gesamten Präsidium, also das Organ, was den Verband führt, haben wir einige Umbesetzungen gemacht, weil wir natürlich auch gemerkt haben, wir müssen uns natürlich ein Stück weit auch fortentwickeln. Und da gehören so ein paar Punkte dazu, dass wir jünger, weiblicher und auch stärker auf gesellschaftliche Themen zugehen müssen. Und die Antwort des Verbandes war darauf, auch das Präsidium jetzt neu auszurichten. Es ist so, dass der Verband in der Regel von drei Abgeordneten geführt wird, also von drei MdBs. Das war zuletzt nicht mehr so. Sowohl der ehemalige Präsident, mein Vorgänger, als auch ein Stellvertreter war nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dadurch, dass wir natürlich auch stark in Berlin präsent sind, das ist auch einer unserer Schwerpunkte als Präsident und Stellvertreter, ist es natürlich wichtig, dass wir auch im politischen Berlin vertreten sind, um die Interessen des Verbandes dann zu vertreten. Und deswegen ist es dann so gekommen, dass man im Prinzip am 11. April eine Bundesdelegiertenversammlung einberufen hat, wo es darum ging, ein neues Präsidium zu wählen, die mich dann als ersten Nicht-Offizier und jüngsten Präsidenten gewählt haben. Und ich glaube, es ist auch ein schönes und gutes Zeichen, dass es nicht darauf ankommt, mit möglichst höchstem Dienstgrad und möglichst viel Lebenserfahrung, sondern dass wir auch für Bevölkerungsschichten ein Beispiel zeigen, dass die auch in der Verantwortung jetzt genommen werden. Also ich sehe mich in der Verantwortung, die Reserven weiterzuentwickeln, auch für meine Generation.
Man konnte jetzt schon lesen, den Begriff junge Reserve in Anführungszeichen gesetzt. Sie haben gerade schon gesagt, Sie wollen den Reservistenverband attraktiver machen, auch für junge Menschen. Was ist denn damit gemeint? Was haben Sie davor?
In den Parteien haben wir es ja ein Stück weit ähnlich. Da haben wir Jugendverbände, die vor 18 schon Mitglieder oder Mitglieder werden können, bis zum U30. Und wir haben uns überlegt, und zwar eine Initiative von mir, wie können wir denn junge Leute, die jetzt durch den neuen Wehrdienst, wie können wir die richtig adressieren? Und jetzt bin ich und die Kollegin Limbacher ja vielleicht auch noch nicht ganz so alt, dass es zu weit weg wäre. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir mit jungen Menschen reden, brauchen wir jemanden auf Augenhöhe. Und da ist so ein Bundestagsabgeordneter schon manchmal schon schwieriger. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn wir eine junge Reserve für 18 bis 35 gründen mit einer Bundesvorsitzenden oder einem Bundesvorsitzenden und auch dann mit Aufgabenteilung, dass die viel gezielter an die jungen Menschen rangehen können. Ich nehme mal so das Beispiel, wir haben eine Podiumsdiskussion letztes Jahr zum neuen Wehrdienstgesetz gehabt und dann lädt man dazu ein und dann sind dann Bundessprecher der Schülerverbände da und die Jugendverbände sind dabei und die sind das und jenes und dann sitzt vom Reservistenverband der Präsident letztes Jahr da halt und war mit Abstand der Älteste. So, das wäre jetzt ein bisschen anders, aber ich möchte da jemanden sitzen haben, der auch wirklich für diese junge Generation spricht, der aus dieser Generation kommt. Ich bin ganz anders aufgewachsen, mit 87 geboren, wie jemand, der halt jetzt 19, 20, 21 ist. Ich kenne noch die Zeit ohne Smartphone, ich kenne noch die Zeit ohne Social Media, aber die jetzt adressiert werden müssen, die sind halt ganz anders aufgewachsen. auch einen ganz anderen gesellschaftlichen Druck. Und ich glaube, da müssen wir drauf zugehen, auch organisatorisch. Und deswegen möchte ich diese junge Reserve haben als Antwort auf die Bedürfnisse der jungen Menschen. Und die haben natürlich einen sehr hohen Altersschnitt im Verband. Wir haben auch zu wenig Frauen. Das ist auch der nächste Punkt, auch das Thema Frauen deutlich stärker mit einzubeziehen. Aber ich glaube, jetzt die jungen Menschen, die jetzt wieder intensivst mit dem Wehrdienst in Kontakt kommen. Und ich auch als Abgeordneter merke ich das in vielen Diskussionen mit Schülergruppen, dass diese Generation, die ist ja nicht unpolitisch. Die ist auch nicht, dass sie sagen, ich will nichts für dieses Land machen. Aber sie wollen es natürlich erklärt kriegen und sie wollen auf Augenhöhe mitsprechen und sie wollen verstehen, warum sie das tun sollen. Also dieses Sinnstiftende. Und davon bin ich überzeugt und wir sind davon überzeugt, dass das natürlich dann ebenengerecht deutlich besser passiert, als wenn wir das aus anderen Generationen mit ihnen machen.
Sie haben eben schon die Frauen angesprochen. Wie groß ist denn der Frauenanteil im Reservistenverband?
Er ist deutlich geringer als bei der Bundeswehr. Deswegen ist es viel zu wenig. Also die Bundeswehr hat natürlich zu wenig Frauen. Das ist aber auch historisch bedingt durch die Öffnung für alle Truppen. Bei uns ist es noch viel, viel schwieriger, weil wir natürlich ein Verband sind, der auch stark aus dem Wehrdienst geprägt ist. Und dadurch, dass der Wehrdienst Stand heute ja auch nur verpflichtend für Männer sein kann, haben wir deutlich weniger Frauen. Es ist wirklich ein niedriger Prozentsatz. Man muss aber dazu sagen, dass die Frauen, die sich dann engagieren, deutlich aktiver sind wie die meisten Männer. Und deswegen will ich mir dies viel bewusster machen. Und deswegen wollen wir jetzt auch dort da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, was irgendwie offiziell ist, dass wir dort auch eine sehr engagierte Frau in Aussicht haben, die beauftragt ist, dann das Thema voranzutreiben, nicht so organisatorisch gesehen wie bei dem Jugendverband. Es können natürlich auch junge Frauen beim Jugendverband mitmachen, der ist natürlich offen für alle Geschlechter, aber wir möchten gerne jemanden beauftragen, der explizit diese Rolle hat, auch das Gesicht der Frauen dann in dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu sein. Im Sanitätsbereich waren Frauen schon immer stärker präsent. Da sind sie auch sehr vorbildlich. Und da wollen wir uns auch ein paar Dinge abschauen, warum es bei dem natürlich vielleicht ein bisschen besser läuft als bei anderen Teilen. Und es muss messbar sein. Wir wollen uns daran messen lassen. Das ist auch so ein Punkt. Also wir machen das jetzt nicht nur, damit wir sagen, wir machen was, sondern wir wollen das auch dann nach 1, 2, 3 Jahren auch wirklich messen lassen.
Der dritte Punkt, den Sie eben genannt haben, war die Offenheit für gesellschaftliche Themen. Kann ich das so zusammenfassen? Was meinten Sie damit?
Naja, ich glaube, wir haben jetzt momentan so nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine oder die Vollinvasion, haben wir natürlich auch in unserer Gesellschaft wieder eine ganz andere Diskussion. Wir reden über Schutzräume, über Resilienz, kritische Infrastruktur und was bedeutet so eine Situation für mich persönlich zu Hause. Und da reden wir häufig dann mit den Freiwilligen Feuerwehren, wir reden mit dem THW, wir reden mit den Johannitern. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch der Reservistenverband und die Reserve an sich, weil zum einen in jeder Krisen- und Kriegssituation werden sie eine Rolle spielen, ob es jetzt Naturkatastrophen oder ähnliche Dinge sind, aber auch beim Thema kriegerische Konflikte. Und zum einen sind die Menschen noch häufig doppelt verbucht. Also wer bei uns im Reservistenverband engagiert ist, ist in der Regel auch noch irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr oder im THW. Das heißt, das müssen wir irgendwie lösen, das Problem. Und ich möchte einfach ein natürlicher Ansprechpartner in den Diskussionen sein, weil wir ein ganz großes Netzwerk an Menschen haben, die sich freiwillig dafür engagieren, für ihr Land einen Dienst zu tun. Parallel dazu in der Regel noch sehr gut ausgebildet sind. Menschen, die so ein Engagement haben, engagieren sich auch häufig in ihren Berufen sehr stark. Und die möchte ich gerne viel stärker mit einbringen als Diskussionsgrundlage. Also wenn wir Themen haben, will ich eigentlich mit eingeladen werden. Also nicht ich als Person, aber die Menschen vor Ort. Da möchte ich, dass die Reservisten auch mit reingenommen werden in Diskussionen, wie wir gewisse Dinge schützen. Wie können wir gewisse Dinge absichern? Wie können wir vorbeugen, präventiv, Übungen? Also das haben wir in Deutschland schon mal eine Zeit lang natürlich gehabt. Gerade im Kalten Krieg war das selbstverständlich. Das ist nur sehr, sehr schnell abgebaut und sehr, sehr schnell abgeschafft worden, weil wir natürlich in einer Situation irgendwie gefühlt waren, wo wir ehrlich gesagt die Bundeswehr gebraucht haben, wenn irgendwo mal Hochwasser war und die Bundeswehr war in Afghanistan. So, das war ja die Realität und darauf haben wir alles ausgerichtet, auch politisch, gesellschaftlich. Und auf einmal hat sich alles wieder umgekehrt und alle gucken ja auch so auf die Bundeswehr wieder ganz anders. Ich mache das auch, dass ich an Bahnhöfen, wenn ich jetzt aus Berlin hin und zurück fahre, Soldaten einfach mal anspreche, ohne dass ich jetzt sage, dass ich im Verteidigungsausschuss bin, sondern Mensch, Boy, wo wollen Sie denn hin? Und Dankeschön für Ihren Dienst. Und dann freuen sich wirklich. Und das, wenn man mit denen dann spricht, dann sagen sie, nee, das habe ich tatsächlich schon öfter jetzt gehört, dass Menschen mich ansprechen und auch positiv auf die ganze Sache zugehen, weil man wieder versteht, naja, es ist schön und gut, dass wir, glaube ich, extrem sicheren, wohlhabenden, tollen Land leben. Auch wenn das andere uns anders suggerieren wollen, leben wir immer noch in einem extrem sicheren, wohlhabenden Land. Aber das ist gefährdet von außen. So, von innen gefährdet, aber extrem von außen. Und dafür müssen wir was tun. Und das müssen wir alle machen. Deswegen ist auch bin ich ein großer Befürworter auch vom Zivildienst, wo ich sage, das ist ein genauso wichtiger Dienst für unser Land wie ein militärischer. Natürlich ist die Konsequenz eines Soldaten immer, dass er sein Leben verlieren kann. Aber, und das ist auch ein gutes und richtiges Recht, dass man seinen Dienst auch verweigern kann an der Waffe. Die Frage ist halt nur, sollte dann halt nichts passieren, so wie jetzt, oder sollte man zumindest einen Zivildienst machen? Und ich glaube, wir werden irgendwann wieder dahin kommen, dass wir in einem System leben, wo man meiner Meinung nach auch einen Dienst für sein Land tun kann, ob zivil oder militärisch.
Darüber, wie sich der Wehrdienst verändert, können wir gleich nochmal reden. Ich möchte jetzt noch einmal auf das Reservestärkungsgesetz zu sprechen kommen. Das Kabinett hat diesen Entwurf in der vergangenen Woche gebilligt. Jetzt wird sich der Bundestag damit beschäftigen, also Sie auch als Abgeordneter. Sie haben ja unter Garantie schon einmal drauf geschaut. Was sagen Sie ganz grob gesprochen? Guter Entwurf oder haben Sie da noch Bauchschmerzen?
Wir haben als Verband, haben wir auch eine Stellungnahme dazu abgegeben, weil wir auch aufgerufen waren, uns daran zu beteiligen. Es wird auch nochmal eine Anhörung im Bundestag geben im Herbst, wo dann auch verschiedene Akteure natürlich dann ihre Stellungnahmen nochmal darstellen können. Und ich halte von diesem, also ich und auch der Verband, wir halten sehr viel von diesem Gesetz, weil es zum einen viele Forderungen aufgenommen hat, die wir auch aufgestellt hatten. Das eine ist die Aufhebung der doppelten Freiwilligkeit. Also das Prinzip Stand heute ist, im Prinzip ist es so, die Realität ist so, dass wenn ich üben möchte, ich möchte als Reservist eine Wehrübung machen, ob ein, zwei oder 10 Tage ist egal, muss mein Arbeitgeber mich im Prinzip freigeben dafür. Den Lohn kriege ich dann von der Bundeswehr gezahlt, aber das muss der Arbeitgeber jetzt quasi frei, muss mich freistellen. Und die Bundeswehr zieht mich auch nicht mit einer Pflichtwehrübung ein. Das heißt, es basiert auf völliger Freiwilligkeit. Und mit der Aufhebung der doppelten Freiwilligkeit machen wir es im Prinzip so, dass die Bundeswehr zum einen Wehrübungen plant und dann auch pflichtweise einzieht und der Arbeitgeber in großen Stücken auch nichts dagegen machen kann. Es wird Härtefallregelungen geben. Das ist auch ein Beispiel, was wir in der Vergangenheit natürlich nie hatten. Aber wenn ich jetzt eine Frau habe im 8. Monat, die werde ich nicht zu einer Wehrübung einziehen. Das hatten wir natürlich vor 30 Jahren nicht, weil es da keine schwangeren Frauen de facto gab in der Bundeswehr. Aber das sind alles so Beispiele, wo wir sagen, okay, da müssen wir drauf reagieren und das machen wir auch. Oder wenn ich ein Unternehmen habe, Malerunternehmen und der hat zwei Gesellen und beide werden jetzt irgendwie als Reservisten eingezogen, dann kann der Laden ja dicht machen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber eine BASF mit 10.000 Mitarbeitern wird auch einige Mitarbeiter mal für 1, 2, 3 Wochen für eine Wehrübung abstellen. Vor allem, weil man einen Vorlauf hat und es auch überschaubar ist über die Dauer. Weil die Zahl der Übungstage sind geknüpft an der Zahl, wie lange ich meinen Dienst geleistet habe und dann ja auch über die Zeit hin summiert. Also das ist alles möglich. Ich sage immer, die Finnen zum Beispiel haben ja auch Pflichtwehrübungen und üben deutlich mehr. Und das Land bricht wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht zusammen, nur weil die sowas machen. Im Gegenteil. Eigentlich, finde ich sogar, sollten wir Diskussionen viel positiver führen. Menschen, die bereit sind, im Notfall ihr Leben für unser Land zu opfern und sich privat in ihrer Zeit weiter militärisch ausbilden lassen, sind eigentlich was Gutes fürs Unternehmen. Das sind Menschen, die sich klar zu unseren Werten bekennen, die auch Führungserfahrung als militärischer im militärischen Dienst sammeln, die unter Stresssituationen Erfahrung sammeln und immer auch sehr, sehr dankbar sind, wenn Unternehmen ihnen das ermöglichen. Deswegen, ja, wir müssen die wirtschaftlichen Ängste ernst nehmen. Wir diskutieren auch mit den Verbänden. Aber wenn ein Land mit 84 Millionen Einwohnern es nicht hinkriegt, 200.000 Reservisten ordentlich auszubilden und auszustatten, dann haben wir ein grundlegendes Problem hier.
Mein erster Impuls dabei war bei dieser Diskussion, ob das der Wirtschaft zugemutet werden kann, dass wir auf der anderen Seite ja gerade diskutieren, ob wir einen Feiertag mehr oder weniger haben können, dann ja auch gesagt, dann vorgerechnet wird, wie viel Wirtschaftsleistung verloren geht, wenn wir einen Feiertag haben. Und ich weiß, das hinkt total, weil das natürlich um eine andere Dimension an Menschen geht. Aber Sie haben ja auch gut beschrieben, dass wenn ein einzelner Mensch aus einem Unternehmen rausgeht, kann das ja bei einer gewissen Größe auch zu Problemen führen. Also gibt es da letztlich eine Ausnahme je nach Unternehmensgröße?
Es wird Regelungen geben, die sind aber nicht im Gesetz geschrieben, sondern es wird dann über das Ministerium gemacht. Das ist ähnlich wie mit der Altersgrenze zum Beispiel. Also wir haben ja die Altersgrenze momentan bis 65, bis der man üben darf. Unser Ansatz war es, bis 70 zu machen, freiwillig bis 70. Dann hieß es ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wollten wir da Rentner und alte Leute einziehen. natürlich völliger Quatsch, die Diskussion. Worum geht es dort? Es geht darum, dass wir Menschen bei uns im Verband haben, Reservisten, die 65, 66, 67 sind, die gesagt haben, ich bin noch fit. Ich sag mal so, auch der klassische Arzt, Landarzt, der arbeitet ja auch deutlich länger. Warum, wenn er will, warum soll der nicht noch mal 1, 2, 3 Wochen lang im Jahr eine Wehrübung machen, wo er sein Wissen weitergeben kann? Also so bei wirklich speziellen Verwendungen. Und das Gesetz sieht jetzt vor, dass man bis 68 freiwillig Wehrübungen machen kann. Das ist für uns ein guter Kompromiss, weil wir auch, und wir reden ja auch gerade in der Rentendiskussion ja auch über Altersgrenzen. Warum sollen wir nicht auch einen Teil dazu beitragen? Vor allem, auch ein wichtiger Punkt, wir geben jetzt ganz, ganz viel Verantwortung in die neue, junge Generation ab 2008 und greifen extrem auch in deren Freiheit ein. Da finde ich, dann kann man auf der anderen Seite des Altersbandes auch sagen, hey, wir machen das jetzt bis 68. Gehört auch ein bisschen zur Gerechtigkeit hinzu. Und es wird gewisse Ausnahmen geben, wer zu einer Übung herangezogen wird, aber die Ausnahmen sollten eine Ausnahme bleiben. Und wir müssen uns eins im Klaren sein, sowohl wir im Parlament als auch wir im Verband machen das nicht, weil wir das jetzt einfach so toll finden und auch das ganze Thema Abschreckung jetzt irgendwie unser Lieblingsthema ist, sondern wir machen das, weil die Bedrohungslage Russlands uns gegenüber so groß ist, dass wir das machen müssen. Das ist der alles entscheidende Faktor. Wir tun das, weil die Bedrohung Russlands uns gegenüber so groß ist, dass wir alles dafür tun müssen, dass es nicht zu einem Konflikt kommt. Und das können wir unserer Meinung nach am besten verhindern, wenn wir möglichst stark und gut aufgestellt sind. Und das können wir nur, wenn wir 200.000 Reservisten haben, die geübt haben, die in Übung sind, die ausgestattet sind und wissen, was sie tun.
Wie sieht denn so eine Übung aus? Also was für konkrete Fälle geht man da durch oder was für Arbeitsweisen übt man da ein?
Also wir haben ja Stand jetzt 60.000 Reservisten, die regelmäßig üben. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also im Prinzip ist alles möglich, muss man tatsächlich sagen. Vom Kraftfahrer, der bei einer Übung quasi LKWs fährt oder andere Fahrzeuge, bis hin zum Superspezialisten, der in irgendwelchen Spezialbereichen, ABC-Abwehr, also atomar, biologisch, chemisch, wo wir auch einfach Menschen haben, die so ein krasses Spezialwissen haben, die dann in dieser Übung quasi den Chemiker, den Biologen oder ähnliches machen. Die hat die Bundeswehr natürlich auch nicht wie Sand am Meer. Deswegen ist die Reserve ja jetzt schon ein fundamentaler Bestandteil der Bundeswehr. Also es ist nicht so, dass das jetzt komplett neu ist. Es ist nur in der Größenordnung für uns neu und in der Breite. Momentan ist es tatsächlich häufig so eine Spezialistenangelegenheit oder ein Lückenfüller, muss man auch dazu sagen. Da, wo die Bundeswehr niemanden hat oder jemand woanders ist, macht man das mit Reservisten. Die üben dann auch teilweise 10 Monate maximal. Ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck, dass ein Reservist 10 Monate lang dient. Ist übrigens auch freiwillig, auf freiwilliger Basis. Aber wir müssen uns natürlich schauen, dass das die Struktur, die wir haben werden. Und die Struktur bedeutet, wir haben eine aktive Truppe. Das sind, ich sag mal so, die klassische aktive Bundeswehr in ihren Teilstreitkräften. Die haben dann einen Anteil nicht aktive Truppen, also Reservisten. Und dann gibt es nochmal die Säule des Heimatschutzes. Und jeder hat ja im Verteidigungsfall auch seine Rolle, die er ausüben muss. Die aktive Truppe wird dann ja verlegen und andere Dinge tun. Und der Heimatschutz, die Reservisten, werden sich dann um Kasernen, zu schützende Infrastruktur kümmern. Das kann kritische Infrastruktur sein, muss aber nicht. Nicht, was alles als kritisch gesehen wird, ist auch militärisch gesehen eine kritische Infrastruktur. Also wir werden nicht jeden Windpark dann wahrscheinlich schützen. Das heißt, in der Bewertung, dann gibt es ja nochmal diesen ominösen O-Plan Deutschland. Also was passiert auch mit den Kräften, die dann durch Deutschland von unseren Partnern kommen, werden auch wieder mit Reservisten häufig dann natürlich verarbeitet. Also da wird die Reserve, 43% unserer Zusagen an die NATO sind Reservisten, 200.000 Stück. Die werden wir dann gut ausgebildet, sinnvoll ausgebildet und ausgestattet benötigen.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt, davon gehen wir alle aus, einige Doppelbuchungen in der ganzen Berechnung. Also es gibt Reservisten, aber auch Menschen, die im Zivilschutz sich engagieren, da gibt es Überschneidungen. Und dann sind die womöglich auch noch in der kritischen Infrastruktur beruflich beschäftigt. So wie ich das höre seit Monaten, kriegt man es nicht richtig auseinanderdividiert, sich da einen ordentlichen Überblick zu verschaffen und mal klar zu sagen, so den ziehen wir dort mit, den anderen dort in der Liste. Auch weil, so wie ich es gehört habe, immer Datenschutz noch ein Problem spielt. Oder die Unternehmen sagen, wir können das nicht abfragen. Wie geht denn das jetzt weiter? Ich frage das gerade in jedem Gespräch immer wieder. Wie kriegen wir denn dieses Problem, dass wir da scheinbar ganz viele Doppelbuchungen haben, endlich gelöst?
Das gehen wir tatsächlich, oder das Bundesministerium geht das jetzt sehr, sehr gut an. Die haben zum 1.7. angefangen, alle Menschen, die in der Bundeswehr mal gedient haben und nicht in einer Beorderung sind. Also eine Beorderung ist gleichzeitig auch so, dass die Bundeswehr natürlich die Kontaktdaten und alles hat, weil man ja regelmäßig übt. Also die Menschen, die zum Beispiel mal aus der Bundeswehr ausgeschieden sind und gesagt haben, ich will mich nicht mehr engagieren, weder im Verband noch in einer Beorderung, aber halt mal Dienst getan haben in der Bundeswehr, die werden jetzt angeschrieben. Das ist der sogenannte Ehre-1-Bestand, also Romeo-1-Bestand. Das wird ab 1.7. jetzt schubweise gemacht. Es geht immer in so tausender Wellen, wo über die Einwohnermeldeämter die Menschen jetzt angeschrieben werden. Das ist im optimalerweise der Fall, ich sag mal, jemand, der seinen Wehrdienst geleistet hat, der 10, 11 Jahre bei der Bundeswehr war, der dann rausgegangen ist und gesagt hat, so, ich gehe jetzt ins Berufsleben, ich gründe eine Familie. Der kann sich natürlich jetzt auch melden und sagen, so, mir ist das wichtig. Aber wir wissen alle, auch durch Corona, man hat jetzt viele andere Dinge auch zu tun und hat so ein bisschen gemerkt, okay, es merkt ja jeder Verein oder er tut andere gute Dinge in Blaulichtorganisationen, die werden angeschrieben. Die kriegen quasi wie beim neuen Wehrdienst ein Schreiben, wo dann drin steht, Mensch, können Sie sich nicht interessieren, interessieren Sie sich nicht für die Reserve, wollen Sie sich nicht wieder engagieren, wir haben eine verschiedenste Angebote. Und das sind natürlich dann Tausende, die jetzt gerade angeschrieben werden, weil wir tatsächlich war es vorher datenschutzrechtlich nicht möglich. Das wurde jetzt gesetzlich geändert im letzten Jahr mit dem neuen Wehrdienstgesetz. Und durch diese Gesetzesänderung können wir jetzt auch wieder auf die Einwohnermeldeämter zugreifen und können diese Menschen adressieren. Und damit schließen wir auch so ein bisschen die Lücke zwischen, da ist jemand in der Freiwilligen Feuerwehr, die kennen wir ja, da ist jemand bei den Johannitern, da ist jemand beim THW. Und jetzt packen wir quasi daneben, zumindest von denen, die sich melden und von denen, die wir halt irgendwie erreichen, wo sind sie doppelt gebucht? So, und das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne, weil wir auch einfach jetzt diese kritische Masse irgendwie übereinander legen und adressieren können. Und dann werden wir schauen, wie wir diese Menschen sinnvoll einsetzen können.
Und wird das dann auch noch damit abgeglichen, was die beruflich tun?
Es hängt ja natürlich davon ab, wer möchte seine berufliche Qualifikation überhaupt in der Bundeswehr einbringen. Ich sag mal, derjenige, der nach seinem damaligen Wehrdienst vielleicht rausgegangen ist, ist ein klassischer, ich sag mal, ausgebildet als Wach- und Sicherungssoldat, hat dann meinetwegen, was auch immer, eine Ausbildung gemacht oder studiert. Will derjenige jetzt in die Bundeswehr als Reservist und unbedingt auf seinem Qualifikationslevel Soldat sein? Oder sagt er sich, nee, das will ich gar nicht. Ich will Wach- und Sicherungssoldat sein und will meine Region hier schützen. Das obliegt dann immer demjenigen selber. Ich war Anfang Februar in der Ukraine als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und da haben wir uns vor Ort auch mit vielen Soldaten und Menschen beschäftigt, weil die natürlich genau vor dieser Herausforderung stehen. Also die haben, das ist ja leider die Realität am Ende des Tages. Man kommt an den Punkt, schon eigentlich von vornherein, aber irgendwann, wo fast nur noch Reservisten dann ja auch eingezogen werden und da sind. Und da wird man dann natürlich gucken, was auch der Bedarf der Streitkräfte ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir noch mehr Stabsoffiziere in der Bundeswehr brauchen. Also ich sage mal Major, Oberstleutnant, Oberst. Sondern wir brauchen viel mehr Mannschaftssoldaten, viel mehr Unteroffiziere, weil das sind diejenigen, die am Ende des Tages ja auch die Arbeiten machen. Und wir brauchen nicht noch mehr, natürlich brauchen wir die auch, aber nicht in der Masse, wie wir sie vielleicht in der Gesellschaft haben.
Okay, das ist die eine Seite der beruflichen Qualifikation, die eine Rolle spielt. Was kann man mit einbringen in die Truppe? Ich dachte jetzt auch noch an den Aspekt, dass sie vielleicht unabkömmlich sind, weil sie beruflich jetzt einer Tätigkeit nachkommt, die, Stichwort kritische Infrastruktur, auch im Verteidigungsfall noch gewährleistet sein muss. Also wird das erfasst und abgeglichen oder wird das dann erst im Extremfall geprüft?
Also sowas wird dann schon, also es wird mit abgefragt. Man muss dazu sagen, diese Abfrage ist dann natürlich auch freiwillig. Also die müssen es nicht angeben. Aber sowas wird mit abgefragt. Wir haben auch nochmal natürlich auch den Punkt der Verwaltungen des öffentlichen Dienstes. Also zum Beispiel im BMVG, im Verteidigungsministerium, ist es ja auch so, dass die Menschen Stand heute eine Verwendung haben. Die machen sie. Die würden sie aber im Verteidigungsfall niemals weiterhin so durchführen. Das heißt, auch da stellen wir jetzt auf Verteidigungsumstellung um. Also derjenige, der im Verteidigungsministerium sitzt und dort Dinge tut, würde die im Verteidigungsfall nicht einfach so weiter tun. Also es gibt auch ein grundsätzliches Auseinandersetzen mit mit Zuständigkeiten. Und da sind dann auch natürlich Menschen, werden da mitbedacht vom Ministerium in Schlüsselpositionen, in kritischen Infrastrukturen, medizinischen Bereichen, was auch immer. Aber, und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit den Finanzmitteln, die wir gerade haben. Wir haben ja die Situation, dass wir für die Bundeswehr, für den Einzelplan 14 die Bereichsausnahme haben. Das heißt, wir können jetzt unabhängig von der Schuldenbremse Finanzmittel aufwenden, um für die Bundeswehr Material zu beschaffen. Da neigen einige in der Argumentation dazu, jede Autobahn und jede Maßnahme in seinem Bundesland jetzt irgendwie militärisch sinnvoll zu argumentieren. Das kann ich im ersten Schritt auch total nachvollziehen. Aber das halten wir nicht von vorn bis hinten durch. Erstens macht es finanziell gesehen keinen Sinn. Und zweitens ist es auch nicht so. Also ja, über eine Autobahn würde auch natürlich Militärmaterial transportiert werden. Aber die Hauptaufgabe einer Autobahn ist keine militärische Transporte. Und so ist es, muss man leider auch sagen, bei der einen oder anderen kritischen Infrastruktur. Und so ehrlich muss man dann auch sein. Ich kann das alles nachvollziehen. Man möchte das bestmöglich rausholen. Aber das ist nicht die Realität.
Lassen Sie uns in der letzten Runde jetzt nochmal auf die Einstiegsfrage zurückkommen, auf das, was verteidigt werden soll. Lassen Sie uns über Werte reden. Was ist es denn Ihrer Meinung nach, was verteidigt werden sollte, was es wert ist, verteidigt zu werden?
Also ich bin 87 geboren und habe das große Glück, in einem wiedervereinigten Deutschland aufzuwachsen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich an die ehemaligen DDR erinnern kann als Zweijähriger. Deswegen kenne ich es nicht anders. Und das ist pures Glück. Großes Glück, dass es für mich so ist. Und große Dankbarkeit gegenüber den Menschen in Ostdeutschland, die friedlich dafür demonstriert haben, dass diese Wiedervereinigung kommt. Und große Dankbarkeit gegenüber der damaligen Bundesregierung, Helmut Kohl, dass die Wiedervereinigung dann so lief, wie sie lief. Unabhängig von finanziellen Themen, was dann in der Zusammenführung en Detail war. Glaube ich, dass es nicht selbstverständlich war, dass es so ablief und ein großes Geschenk und Glück dieses Landes ist. Wenn wir unsere Geschichte anschauen, glaube ich, dass es auch eine große Verantwortung ist, dass wir unserer Rolle als größte Volkswirtschaft Europas auch gerecht werden. Ich sage immer, das Dritte Reich hat die größten und grausamsten Verbrechen auf ukrainischem Boden vollzogen. Und deswegen unterstützen wir die Ukraine natürlich selbstverständlich auch in ihrem Kampf gegen Russland, um sich zu verteidigen. Und darum geht es am Ende des Tages. Es geht um die Sicherheit und die Freiheit und die Demokratie in Europa. Und da kommt es auf uns an. Da dürfen wir uns mit unserer Geschichte nicht rauswinden. Zum einen, weil kein Land so sehr profitiert hat von der Europäischen Union wie Deutschland, so wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Und diese Freiheiten, die wir haben, dass ich, ne, als Politiker kann man mir viele Dinge an den Kopf schmeißen und dass man hier andere Meinungen haben kann, dass man den Wehrdienst verweigern kann, dass ich hier lieben kann, wen ich möchte, dass ich klagen kann, wie ich möchte, manchmal sogar schon ein bisschen zu viel. Und dass in diesem Land eigentlich niemandem was passiert. Und das ist ein so hohes Gut und mit unserer Geschichte, auch im Hinblick auf die ehemalige DDR, das ist nämlich gar nicht so lange her, dass es dort nicht möglich war, gilt es, das zu verteidigen. Und der Angriff Russlands auf die Ukraine, in dem Moment, wo sie es getan haben, war ja nichts anderes als ein Angriff auf eine Orientierung der Ukraine an europäischen Werte. Das ist ein Krieg gegen europäische Werte, gegen die Freiheit und gegen die Demokratie. Und das müssen wir verteidigen, wenn es drauf ankommt. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir möchten als Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit unseren europäischen und NATO-Partnern keinen Krieg, keinen Konflikt. Wir möchten in Freiheit und Demokratie leben. Und wenn man sich mal anschaut, wer wann der NATO beitreten wollte, ob es jetzt die baltischen Staaten waren, ob es die Polen waren, ob es jetzt auch die beiden skandinavischen Länder waren, nach jahrzehntelanger Neutralität, ist klar, wer der Aggressor ist und wer das Verteidigungsbündnis in der freien, liberalen Demokratie ist. Und dafür muss man was tun. Dafür muss man im schlimmsten Fall auch was opfern. Und mein Wunsch wäre, dass wir erstmal deutlich stärker wieder auch herausstellen, dass es wichtig ist, das auch so klar zu kommunizieren. Also es lohnt sich, für dieses Deutschland zu kämpfen, weil es ist das beste Deutschland, was wir jemals hatten. Das heißt nicht, dass alles bei uns perfekt ist. Wir können vieles kritisieren, ob es im Bereich Schule ist, Bildung, so what, alles richtig, müssen wir machen. Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist nicht das, was dort gerade passiert. Und wir sehen, was auf ukrainischen Gebieten passiert, wo Russland herrscht. und bin Vater von einer kleinen Tochter. Ich hoffe, dass wir all das tun und das niemals einsetzen müssen. Und dass wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo wir uns über andere Dinge streiten, innenpolitisch. Aber momentan ist die größte Gefahr für unsere Freiheit und unsere Sicherheit Russland.
Als Abgeordneter werden Sie ja häufig mit Schulklassen sprechen. Sie haben vorhin schon gesagt, natürlich gibt es Diskussionen, gab es im vergangenen Jahr Diskussionsveranstaltungen, auch mit Bundesschülerkonferenz und Ähnlichem. Wie ist denn da das Echo auch zu dieser Fragestellung, also zu der Fragestellung, was wollen wir hier eigentlich verteidigen? Haben Sie das Gefühl, dass das in der jungen Generation auch so verfängt, das, was Sie gerade eben gesagt haben?
Ja, nein. Also es ist ein Jein, weil, also, und ich kann das auch verstehen. Als ich in dem Alter war, war das vielleicht für mich auch gar nicht so präsent. Also erstmal war das Thema für mich nicht so präsent, als ich so alt war. Jetzt ist das Thema für die jungen Leute präsent, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es fehlt auch das Thema einfach zu Hause. Also dieser Bezug dazu. Dadurch, dass wir jetzt eine relativ lange Zeit ohne Wehrdienst haben, so 15 Jahre, genau, haben wir keinen Wehrdienst mehr. Das heißt, die Menschen sind auch deutlich weniger im Kontakt mit der Bundeswehr. Das heißt, es ist kein Frühstücksthema mehr. Das fehlt, glaube ich, bei einigen so. Dann haben wir natürlich, ja, muss man sagen, Kräfte von der extremen Rechten, die das natürlich auch Social Media technisch sehr stark framen, auch gegeneinander ausspielen. Also so nach dem Motto, jeder Euro für die Ukraine fehlt deiner Oma und deswegen muss sie Pfand sammeln, was totaler Quatsch ist. Niemand hat in Deutschland weniger, weil wir die Ukraine unterstützen. Und niemand hat in Deutschland weniger, weil wir in die Bundeswehr investieren. Sondern wir müssen das eine machen und das andere auch. So, also wir gehen ja mehrere Reformen in diesem Land an und trotzdem unterstützen wir die Bundeswehr und die Ukraine. Aber wir müssen den Menschen halt deutlich klarer machen, den jungen Menschen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass sie kostenlose Schulbildung haben, dass sie im Vergleich international eine extrem gute Hochschulausbildung haben, wenn sie studieren wollen. Wenn ich nach Großbritannien gehe, wenn ich in andere Länder gehe, ja, natürlich haben die auch alle tolle Hochschulen, aber allein der Faktor des Preises ist schon etwas, wo ich sage, da sind wir sehr, sehr privilegiert, unabhängig von Diskussionen über BAföG oder ähnlichem. Das Thema Gesundheitsvorsorgen, ja, nicht alles ist richtig, aber wir lassen hier niemanden rein. Wir lassen niemanden auf der Straße liegen, wenn was passiert. Da wird nicht nach der Krankenkasse gefragt, da wird erstmal geholfen. Wie gesagt, kann man alles noch besser machen, müssen wir auch. Aber grundlegend lohnt es sich auch für die jungen Menschen, für dieses Land etwas zu tun. Und die Frage ist auch da wieder bei den jungen Menschen, was ist die Alternative? Und die Alternative, die wir da hören, ist nicht die bessere, sondern es ist für ihre persönliche Entwicklung auch die schlechteren. Wir haben ja natürlich auch eine junge Generation, die vielleicht auch in ihrer persönlichen Entfaltung andere Schwerpunkte setzt. Die können sie aber nur setzen, wenn sie in einer freien und liberalen Demokratie leben. Und das soll man ja auch als junger Mensch. Man soll sich ein bisschen ausprobieren. Man soll mal andere Meinungen haben. Aber das funktioniert nur innerhalb dieses Staates. Das wird nicht in einem irgendwie gearteten, rechtsextrem geführten Land oder in einem russisch dominierten Land funktionieren. Das muss denen bewusst sein. Deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen schockiert, wenn ich gerade in Ostdeutschland höre, wenn man da so ein bisschen verklärend auf das eine oder andere blickt, wo ich mir so denke, naja, ist schön, dass in eurem Umfeld das bestimmt auch gut war, im familiären Umfeld oder im nahen nächsten Umfeld. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass es ein nicht freier Staat war, keine Demokratie. Und das, was wir haben, ist schon viel wert. Und das muss man den jungen Menschen auch immer wieder sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ein Land wie unseres ist eine Minderheit auf diesem Planeten. Mit Tendenz leider sogar sinkend.
Ich kann das rational total nachvollziehen, was Sie sagen. Ich finde, es sind viele gute Argumente dafür, warum es wertvoll ist, diese Bundesrepublik so wie sie ist zu verteidigen. Ich frage mich nur und ich frage Sie damit jetzt, ist das nicht vielleicht zu rational? Ist das nicht, muss man die Menschen nicht beim Gefühl packen? Und meine Frage lautet da, braucht die Bundesrepublik mehr Pathos, um Leidenschaft für sich zu entwickeln?
Also ich wäre dabei für mehr Pathos. Also auch da wieder, es steht jedem frei, zum Beispiel Deutschlandfahnen zu schwenken, aufzuhängen und ähnlich. Das ist in unserem Land steht das den Leuten frei. Und ich, ehrlich gesagt, will ich das den Rechten auch nicht überlassen. Also unsere Nationalfarbe ist die Farbe der Demokratie, ist die Farbe des Aufbruchs. Deswegen bin ich da sehr stolz darauf, auch wenn ich per se jetzt erstmal nichts dafür kann, Deutscher zu sein. Aber ich gucke mir das auch bei Menschen an, die nach Deutschland kamen, die hierher kommen wollten, die Teil unseres Landes sein wollten, die deutsche Staatsbürger geworden sind, die häufig da ganz anders drauf blicken. Hatte ich in der Schülergruppe letztens jemand, der dankbar war, dass wir ihm Schutz geboten haben, der jetzt einen deutschen Pass hat, der mit dem wir sein Abitur machen und der verstand das so gar nicht, warum wir warum einige in seiner Klasse immer so rummeckern und rummosern. Weil er es natürlich auch anders kennt. Wenn man aus Syrien herkam, Afghanistan, dann kennt man das natürlich auch die andere Seite der Geschichte. Und ich glaube, da müssen wir müssen noch mehr gute Beispiele von Menschen, also die Bundeswehr hat ja auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die tolle Laufbahnen haben, die auch Beispiele dafür sind, die auch dann berichten können, hey, das ist nicht überall so und dafür müssen wir was tun. Ich sage dann auch immer, wenn man da so mit dem einen oder anderen spricht, im Bereich, es wird ja immer so von wegen Minderheitenrechte, wird ja relativ schnell von gerade ganz rechts immer so, ja, ist ja alles Quatsch und Gendern und bla. Ich sage, naja, das ist ein hohes Gut, dass wir Minderheiten schützen können in diesem Land. Also ich möchte, dass niemand, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung, Religion oder ähnliches in irgendeiner Form diskriminiert wird oder sogar bedroht wird. Dafür brauchen wir aber stabile politische Verhältnisse auch von außen. Und wenn, ich sage immer, wenn man jeden und lieben möchte, wie man möchte, dann muss man im Notfall das auch verteidigen, weil Russland wird das nicht tun.
Also sollte die Bundeswehr auf den Christopher Street Day gehen.
Hätte ich kein Problem mit. Ich weiß gar nicht, ob sie es nicht sogar machen. Die Bundeswehr macht eine sehr, sehr gute Arbeit im Bereich des Marketings, würde ich es mal so bezeichnen, weil ich glaube, das gehört auch dazu. Aber uns muss allen klar sein. Deswegen, ich sag mal, aus der von der Leyen-Zeit kam das ja so ein bisschen, die Bundeswehr ist moderne Arbeitgeber und jetzt sitzen wir da alle im Homeoffice und dies und das. Nein. Am Ende des Tages muss es darum gehen, dieses Land zu verteidigen. Jeder, der zur Bundeswehr geht, muss klar sein, dass er ein Soldat sein wird. Und Soldat sein bedeutet auch kämpfen zu müssen, wenn es so weit kommen würde. Dass man dann natürlich modernere Mittel mittlerweile hat, ist klar, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es am Ende geht, auch des Soldatseins.
Und damit sind wir wieder bei der Beantwortung der Einstiegsfrage angekommen. Herr Ernst, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.